Der Begriff Macht ist negativ konnotiert. Warum eigentlich? Denn Macht ist ja nichts anderes als ein Hebel, mit dem man Dinge verändern kann und auch viel Gutes tun. Über dieses spannende Thema spreche ich heute mit einer Frau, die es wissen muss. Sie hat nämlich in jeder Hinsicht Power. Die Rede ist von Nora Theusen. Sie hat Jura studiert und war als Anwältin und in verschiedenen Führungspositionen tätig. Heute ist sie die Vorsitzende der Geschäftsleitung von ABB Schweiz. Ich freue mich riesig, Nora gleich im Studio zu begrüßen.
Durch die Decke. Der Advance Podcast mit Alkistis Petropaki. Ein Podcast für Businessfrauen in der Schweiz mit Zahlen, Fakten, Inspiration und mutigen Geschichten.
Nora, schön bist du da.
Danke für die Einladung, Alkistis. Ich freue mich extrem auf unser Gespräch.
Ja, ich auch. Du hast uns einen Gegenstand mitgebracht.
Ja, ich habe einen Gegenstand mitgebracht und jetzt muss ich das mal, vielleicht hört man das sogar. Das ist ein Diamant, kein echter.
Schade. Und
das ist eine besondere Erinnerung. Das war ein Giveaway an unserer Jubilarenfeier. Die haben wir alle zwei Jahre, Jubilarenfeier von der ABB, wo Mitarbeitende, die schon seit längerer Zeit dabei sind, eingeladen werden zu einem großen Fest. Und das war diese erste Jubilarenfeier, war dann kürzlich, nachdem ich angetreten bin. Und hier aber auch der Link zu dem Diamanten. Diamanten entstehen ja durch Kraft, durch Power. Und darum finde ich, das passt ganz gut, weil das war für mich so eine Situation. Ich habe mich extrem drauf gefreut, aber es war auch mal schön. Das sind ja so viele Mitarbeitende und das waren dann nicht ganz alle, aber ein großer Teil davon mit irgendwie 400 Leuten in dieser Halle. Und dann spürt man diese Leute mal, man sieht sie, man hat sie wirklich nahe. Sonst bist du so ein bisschen, ist alles etwas virtuell halt, oder? Und dass man sich das richtig mal vorstellen kann, diese Nähe zu den Mitarbeitern, das war schon für mich eine spezielle Situation. Und ich habe aber auch gelernt in der Vergangenheit, solche Situationen so aus dieser, mit etwas Mut und Kraft aus dieser Komfortzone halt rauszuspringen und in neue Situationen reinzuspringen, das gibt einem ja jedes Mal nachher wieder auch Energie, wieder Power. Es braucht etwas Überwindung, es braucht etwas Mut und ich musste dann auf dieser Bühne vor diesen 400 Leuten eine Rede halten mit Christa Rigozzi in irgendwie Trockeneis und Musik und also wirklich definitiv nicht meine Bühne eigentlich, oder? So etwas showmäßig und aber nachher fühlt es sich wirklich richtig gut an, wenn man das gemacht hat und was ich auch damit sagen will, es ist so schön auch diese Verantwortung halt zu haben, mit so vielen Menschen etwas gestalten zu können. Und du kannst ja in so einem Moment, kannst du den Menschen auch etwas mitgeben. Und ich glaube, das ist eigentlich das Schöne an diesem vielleicht auch eben manchmal halt etwas negativ konnotierten Begriff Macht. Ich würde es vielmehr als eine Möglichkeit sehen, zu gestalten und das gefällt mir.
Das hast du jetzt sehr schön beschrieben, der Diamant als Symbol für diese Kraft, finde ich super spannend. Du hast jetzt diese Situation beschrieben, Show auf der Bühne, oder dieser Moment der Überwindung und des Stress, das, ich kann mir vorstellen, für viele Leute da draußen ist es wirklich ein Stressmoment. Wie gehst du damit um?
Einfach machen. Immer wieder machen und was ich auch gelernt habe, je öfter man natürlich sich in solche Situationen begibt, desto einfacher fällt es einem. Und das habe ich natürlich schon oft auch, ehrlich gesagt, auch in der Schweiz mit jüngeren Frauen erlebt. Ich benutze häufig das Bild, so in Amerika, wenn das Licht angeht, da lernen die Kinder schon von klein auf, da rennen sie hin, ins Licht rein. Und in der Schweiz rennen alle weg. Ja. Und die Frauen noch viel mehr. Ja. Und ich glaube, das ist einfach etwas, was man sich ganz bewusst machen muss und das versuche ich wirklich auch meinem Umfeld mitzugeben, geht ins Licht. Und es kostet Überwindung, aber es kostet jedes Mal etwas weniger Überwindung und das sehe ich halt bei mir selber auch. Ich überwinde mich, aber es fühlt sich nachher auch sehr, sehr gut an.
Ja, also, und das kann ich bestätigen. Also es ist jedes Mal eine Überwindung, egal wie viel Erfahrung man hat, aber mit der Zeit wird es besser. Jetzt, du hast einen Weg, den man nicht als ganz klassisch beschreiben würde. Du hast Jus studiert, hast als Anwältin gearbeitet und dann hast du aber in die Corporate-Welt gewechselt. Was hat dich motiviert, diesen Richtungswechsel zu machen?
Ja, ich würde vielmehr sagen, es war eigentlich nicht unbedingt ein Richtungswechsel, es ist mehr ein Branchenwechsel. Es war die Art, wie ich meine Rolle vorher verstanden habe, als jetzt General Counsel bei der SBB, ist auch das eigentlich eine Managementposition. Du musst sehr viel strategische Themen begleiten, du musst sehr viel Leadership haben, ein Team führen. Also die Themen waren nicht so viel anders. Der Job war nicht so, es ist noch mal größer, es ist doch mehr auch Business natürlich, das schon, aber ich würde es jetzt nicht als Richtungswechsel bezeichnen. Aber es war natürlich jetzt nach einer solchen langen Zeit in einem sehr mit den selben Leuten zusammen und in derselben Branche hatte ich wirklich auch Lust auf etwas Neues. Und dann hat sich das so ergeben. Und was mir auch sehr gefällt, muss ich sagen, in so einem internationalen Konzern zu arbeiten. Und was ich natürlich jetzt doch schon vielleicht auch noch etwas mehr kann, ist eben dieses Gestalten. Und das ist etwas, was mir sehr viel Freude macht.
Ja, man braucht natürlich ein bisschen Erfahrung, um zu starten, zu gestalten. Jetzt, war das dein Traumberuf als Kind? Hattest du einen Traumberuf als Kind überhaupt?
Ich hatte mal, als ich noch ganz klein war, wollte ich Bäuerin werden.
Okay.
Ja, das ist jetzt etwas weit entfernt von dem, wo ich gelandet bin, aber ich bin immer noch sehr, sehr gerne in der Natur. Ich habe Tiere sehr gern. Ich habe einen Hasenstall im Garten mit zwei sehr süßen Hasen. Und also das ist schon etwas, was geblieben ist, aber das war dort zumal natürlich schon etwas vielleicht eine etwas verklärte Vorstellung. Ich glaube, der Beruf einer Bäuerin ist sehr, sehr hart, sicher nicht minder weniger aufwendig als das, was ich jetzt mache. Und ich glaube, so diesen Teil eben mit der Natur und den habe ich mir erhalten. Und ich erhole mich auch sehr viel noch draußen.
Also, ja. Also du wusstest nicht immer, dass du Chefin werden möchtest?
Was? Ich wusste nicht. So ganz gezielt habe ich mir das nicht so vorgestellt. Was ich gemerkt habe schon als Kind, was mir sehr viel Freude gemacht hat, ist auch dort schon so im Spiel mit anderen Kindern die Rollen zu verteilen und etwas den Ton anzugeben. Das hat mir schon Freude gemacht, das muss ich sagen. Ja, genau. Aber ich konnte das dazumals jetzt ehrlicherweise nicht so formulieren, dass ich Chefin werden möchte. Es hat, ich habe dann aber bin sehr, sehr früh in Führungspositionen reingerutscht schon fast, oder man hat es mir offeriert, aber das hat sich dann eigentlich so fast ergeben. Es war jetzt nicht ein gezieltes Suchen danach, aber es hat halt gepasst zu dem, was mir Freude macht. Und das ist vielleicht auch etwas, was ich immer so gelebt habe in meiner Karriere. Ich glaube, es geht auch darum, Opportunitäten zu ergreifen. Es ist, manchmal muss man zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, aber man muss es auch sehen und man muss eben in dem Moment auch springen. Und ins kalte Wasser springen. Und ich glaube, das ist etwas, was ich schon häufig gemacht habe in meiner Karriere. Mhm.
Aber schon als Kind den Ton angeben, also kann ich mir vorstellen, deine Mama hatte ein paar schwierige Momente mit dir, war das so?
Ehrlich gesagt war ich, glaube ich, auch wenn ich es jetzt mit meinen Kindern vergleiche, extrem pflegeleicht.
Okay, okay.
Auch in der Pubertät.
Das bestätigt deine Mutter auch.
Ja, ich könnte fast sagen, man könnte sie anrufen und sie würde es jetzt bestätigen, ohne dass sie gebrieft wäre.
Jetzt, du hast uns vorher gesagt, Macht bedeutet für dich Gestaltung. Hat sich dein Verständnis dazu über die Jahre verändert?
Es wurde mir vielleicht etwas bewusster, dass es auch Freude macht und was man damit bewirken kann, oder? Und das ist ja das, was ich jetzt schon einige Male erwähnt habe, ist, dass man daran Spaß bekommen kann, weil man mit den Leuten zusammen etwas gestalten kann und am Schluss eigentlich Wirkung erzielen kann. Und das war mir vielleicht über die Jahre am Anfang nicht so bewusst.
Okay, dieses Thema Frauen und Macht ist eigentlich eine Kombination, die in unseren Köpfen nicht sehr kompatibel zu sein scheint. Lena Schwertzmann aus dem Advanced Team hat sich umgehört, was man in der Schweiz so über Macht denkt.
Frauen in Führungspositionen, das gibt in den Medien immer wieder zu reden, vor allem, weil sie eben in der Minderheit sind. Aber auch, weil Frauen angeblich Macht nicht mögen. In einer Umfrage von der SRG von 2024, im Übrigen eine der grössten Umfragen zur Gleichstellung der Geschlechter in der Schweiz, sind sehr interessante Aspekte vorgekommen. Wie zum Beispiel rund 20% der Frauen und 30% der Männer sind der Meinung, dass die Schweizer Gesellschaft besser dran wäre, wenn mehr Frauen zu Hause bei ihren Kindern bleiben. Also in unseren Köpfen scheint sehr eine klare Geschlechterverteilung zu bestehen, und zwar, dass Frauen eher als Hausfrauen und Mütter daheim sind und weniger als Führungsperson tätig. In einer SRF-Dokumentation zu Frauen in Machtposition, wie funktioniert weibliche Macht, hat man analysiert, wie sich das Verhältnis von Frauen und Macht in den letzten Jahren verändert hat und welche Muster gleich geblieben sind und inwiefern unsere Gesellschaft von mehr Frauen in Machtpositionen profitieren könnte. Die Kommentare dazu sind sehr aufschlussreich. Ich finde es wichtig, dass Frauen in mächtige Positionen kommen, jedoch sollten sie dies aufgrund ihrer Qualifikationen und nicht aufgrund ihres Geschlechts tun. Oder ich kann keine Frau ernst nehmen, die nicht aufgrund ihrer Kompetenz, sondern lediglich aufgrund ihres Geschlechts im Amt ist. Bei Frauen in Machtpositionen spielt also häufig der Gedanke mit, dass die als Quotenfrauen befördert worden sind.
Natürlich, Nora, die Quotenfrau. Wurdest du je als Quotenfrau bezeichnet?
Also so explizit hat sich das bis jetzt niemand getraut. Aber man ist natürlich am Anfang, wenn man eine neue Position übernimmt, immer etwas, sage ich mal, im Glashaus. Man ist unter Beobachtung und man muss sich beweisen. Jeder muss sich beweisen, Männer und Frauen. Und vielleicht als Frau muss man etwas schneller sich noch beweisen und auch in dem Sinn Resultate liefern. Und das hatte ich manchmal schon das Gefühl, dass ich dort sehr fest im Schaufenster bin, ja. Vielleicht etwas mehr.
Etwas mehr als die männlichen Kollegen. Und was ich denke ist, oder um wirklich an einer Position lange zu bleiben, wie du sagst, muss man was beweisen. Und dann spielt es keine Rolle mehr, wie man zu der Position gekommen ist. Wir haben auch gehört, Frauen sollten zu Hause bleiben bei ihren Kindern, das sei besser. Du bist auch Mutter. Wir wissen zwar von Studien, was für einen positiven Einfluss arbeitende Mütter auf die eigenen Kinder haben. Im Stimmungsbild hören wir trotzdem das Gegenteil. Wie ist es bei deinen Kindern? Wie sehen sie das? Was sagen sie über deine Karriere?
Ja, ich hoffe, die Statistik, die schlägt auch bei mir durch und dass auch ich einen positiven Einfluss habe in diesem Sinne auf meine Kinder. Ja, Kinder wollen ja immer gleich sein wie alle anderen, vor allem wenn sie noch kleiner sind. Und das habe ich schon sehr stark erlebt, als meine Kinder noch im Kindergarten waren. Ich meine, wir leben in der Stadt Zürich, Kreis 6, und dort war ich denke sogar die Einzige, die 100% gearbeitet hat von diesen Müttern. Und das hat mich schon erstaunt, dass es doch auch in unserer Generation hier in der Stadt Zürich immer noch eine solche Menge ist, oder? Und da war ich schon etwas die Außenseiterin, und durch das waren natürlich auch meine Kinder etwas die Außenseiter, was sie nicht mögen. Und darum, dort haben sie das sicher nicht gut gefunden. Mein Sohn kam dann mal nach Hause und da war er wirklich noch sehr, sehr klein und hat gesagt, Mama, und wirklich mich etwas verzweifelt angeschaut, ich will, dass du auch mal bügelst. Und das war so süß, weil offenbar haben die im Kindergarten darüber gesprochen, dass die Mütter irgendwie Hemden bügeln von ihren Männern, keine Ahnung, irgend sowas muss das gewesen sein. Und das war für ihn dann doch auch ein Wunsch, dass ich das so etwas für ihn, wo er als Normalität gesehen hat, dass das doch bei ihm auch so war. Mittlerweile hat sich das doch etwas geändert, und ich glaube, manchmal wissen sie es sogar jetzt auch zu schätzen, wie ich arbeite und können das auch etwas besser in ein größeres Bild einordnen und sehen dort etwas besser auch die Gesamtzusammenhänge.
Ja, das ist Bügeln. Bügelst du gerne?
Ich bügel gerne im Sinne von, ich bügel sehr gerne, mache meine Arbeit sehr, sehr gerne. Bügel mit dem Bügeleisen etwas weniger.
Das kann ich bestätigen. Wie fühlt man sich als Mutter in diesem Moment? Hattest du ein schlechtes Gewissen?
Ja, das wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, ich hätte nie ein schlechtes Gewissen gehabt, weil am Schluss sind das ja Erwartungen von den Kindern und die fühlen sich so in diesem Moment und man will ja nicht, dass sie sich schlecht fühlen. Und versucht dort alles recht zu machen. Und darum, ja, das ist ein Spannungsfeld. Ich hatte in der ganzen Zeit oder immer noch verschiedentlich solche Situationen. Und man muss etwas lernen, damit umzugehen. Und am Schluss ist es emotionsmäßig dann halt oft ein Kompromiss. Aber ich habe oft auch gesagt, dieses Modell, dass jemand jetzt von uns beiden komplett zu Hause bleibt und die Kinder betreut, das könnte ja auch mein Mann gewesen sein. Das gibt's nicht, weil wir einfach nicht happy wären in dieser Situation, womit den Kindern auch wieder nicht gedient ist, oder? Und ich glaube, das haben dann alle eigentlich ziemlich schnell verstanden.
Ja, und ich glaube, es ist wichtig, dass jeder für sich das Modell findet, das für einen am besten stimmt.
Genau.
Ich erinnere mich zurück, als meine Kinder klein waren, meine absolute Stresssituation war das der Rewe-Lichtli-Umzug, weil man musste einen halben Nachmittag im November oder Budgets, Mitarbeitergespräche und so weiter einen halben Nachmittag freinehmen, um diese Reben mit den Kindern im Kindergarten zu schnitzen.
Mag ich mich auch noch gut erinnern. Ja. Das war aber schon etwas, wo wir auch immer versucht haben, dass wir an diesen offiziellen Anlässen, die für die Kinder oder diese Besuchstage oder so, wo die werden dann etwas weniger wichtig. Irgendwann wollen sie dann nicht mehr, dass du kommst.
Ja, genau, und dann wird es peinlich.
Ich bin jetzt in der Phase, genau, wo ich eigentlich super komplett peinlich bin. was auch seine Vorteile hat.
genau.
Aber das haben wir schon am Anfang, wenn das wirklich ist, das wirklich oft sehr wichtig. Und das haben wir eigentlich immer hingekriegt, dass sicher einer von beiden dann wirklich an diesen Anlässen dabei ist. Und auch Reben geschnitzt habe ich auch.
Schön. Meine waren üblich in die am hässlichsten aussehenden.
Da bin ich nicht sicher, das waren meine.
Genau. All diese Aussagen, die wir vorher gehört haben, beschreiben die gängigen Vorstellungen in der Schweiz. Zeit für einen Faktencheck. Wie sieht die Machtverteilung in den Schweizer Unternehmen aus? Alexandra Riener aus unserem Team hat diese für uns zusammengestellt.
Der Gender Intelligence Report von Advance und der Universität St. Gallen analysiert jährlich die Geschlechterverteilung pro Kaderstufe. Die Zahlen belegen deutlich, dass Positionen mit Macht und Einfluss mehrheitlich in Männerhand liegen. Die Untervertretung von Frauen nimmt mit jeder Führungsebene zu. Während im Nichtkader noch fast die Hälfte Frauen sind, befinden sich auf der obersten Kaderstufe nur noch 22%. Von den sogenannten Machtpositionen, gemessen am Indikator Personalführungsverantwortung, sind über alle Kaderstufen hinweg 3/4 von Männern und 1/4 von Frauen besetzt. Bis zur Parität ist es also noch ein weiter Weg. Wollen Frauen denn überhaupt an die Macht? Gemäß einer Umfrage von Advance und EY lautet die Antwort klar ja. Über 90% der 1200 befragten Frauen in der Schweiz wollen aufsteigen. Allerdings gaben 67% von ihnen an, sie fühlten sich durch unzureichende Unterstützung und zu wenig Entwicklungsmöglichkeiten ausgebremst.
Ja, für mich war das klar. Frauen haben Ambitionen. Also dieses Vorurteil, Frauen speziell, wenn sie Mütter werden, plötzlich verändert sich ihre berufliche Vorstellung. Das ist ein Mythos in meiner Meinung nach. Wie war es bei dir?
Also für mich war es immer sehr, sehr selbstverständlich, dass ich eigentlich 100% arbeite. Das wurde mir auch so vorgelebt mit meiner Mutter und in meinem Umfeld. Meine Schwester arbeitet auch immer Vollzeit. Es war so ein gewisses Selbstverständnis. Was ich aber schon erlebe jetzt immer noch und was ich auch vorher gesagt habe, ich glaube, in der Schweiz ist schon halt diese Teilzeit sehr, sehr verbreitet und das ist halt schon der Hämmer. Und das ist schon etwas, was so etwas, finde ich, extrem fest in der DNA drin ist. Und dort habe ich das Gefühl, braucht diese Transformation in der Schweiz einfach etwas länger als woanders. Und das finde ich schon etwas schade, muss ich sagen. Und da würde ich mir schon wünschen, dass mehr Leute das frühzeitig erkennen, dass halt ein höheres Pensum doch auch helfen würde, um später Karriere zu machen.
Hast du immer 100% gearbeitet?
Ja, ich habe mal eine kurze Zeit, 90% war ich bezahlt, so würde ich es formulieren, und habe mir durch das etwas Flexibilität erkauft. Das war dort mit Remote Work und Flexible Working, war dazumals natürlich noch nicht so gang und gäbe. Und darum war das für mich so passend, dass ich dort etwas mehr Flexibilität hatte. Aber umfangmäßig habe ich sicher keine 90% gearbeitet.
Mehr das schlechte Gewissen beruhigt.
Ja, sehr richtig, ja.
Genau, du bist heute an der Spitze eines Unternehmens, noch dazu im technischen Bereich. Was würdest du sagen, welche Eigenschaften braucht es, um dorthin zu kommen?
Ich glaube, es braucht sehr viel Hartnäckigkeit. Das sage ich auch immer eben jüngeren Frauen jetzt in meinem Umfeld, nie aufgeben, einfach machen. Also wirklich hartnäckig sein in verschiedenen Situationen, Verhandlungssituationen, Business-Situationen, wo man Führungssituationen immer wieder versuchen, oder? Es gibt dann schon Sachen, wo ich auch sehr bewusst sage, choose your battles, oder? Weil auch die Energieressourcen, die sind auch irgendwann beschränkt, auch wenn man ab und zu wieder an diesen Diamanten denkt. Aber ich glaube, das ist dann auch wichtig, auszuwählen, auf was man seine Energie setzt, wo man wirklich hartnäckig ist, aber dort, wo es sich lohnt, dann das auch bleiben. Dann halt diese Freude an der Verantwortung zu haben, an der Freude am Gestalten, am etwas bewirken. Und dann eben, und wieder der Diamant, halt sehr viel Energie und Power, das hilft sicher auch.
Genau, du bist in einem Unternehmen, also ABB möchte den Frauenanteil in der Führungsetage verdoppeln. Was gibt es für interessante Initiativen, die ihr eingeführt habt?
Ja, ich würde jetzt nicht im Sinne von einer Initiative hervorheben wollen. Wir brauchen insgesamt mehr Frauen an der Basis. Wir sind sehr gut im Frauen behalten und Frauen entwickeln. Also man sieht, wir haben dort nur so einen 5% Gap eigentlich zwischen insgesamt Frauen und Frauen in Führungspositionen. Das heißt, die Frauen, die wir haben, die behalten wir, die bleiben bei uns, was eigentlich sehr für unser Unternehmen spricht. Und die können wir auch in Führungspositionen entwickeln. Aber wo es bei uns mangelt, und ich glaube, das ist auch jetzt für die Schweiz gesprochen, etwas die Kombination aus diesem Technischen und dann noch Schweiz, fehlt es uns an der Basis, oder? Und dort fangen wir eigentlich sehr, sehr früh an, Mädchen für Technik zu begeistern, in dem Sinne, dass wir das, was wir machen, versuchen wir sehr, sehr sichtbar zu machen. Und wir gehen in Schulen, wir holen die Mädchen zu uns, wir machen Mädchentechniktage. Ich bin gerade dabei, wobei, wie ich das hinkriege, weiß ich noch nicht, ein Solarmobil zu basteln, weil wir an einem Solarmobil rennen, also ja, schon mit so kleinen Modellen in Baden teilnehmen. Und wir wollen das wirklich raustragen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man den Mädchen diese Hemmungen auch vor diesem technischen Beruf etwas nimmt und zeigt, dass dieser technische Beruf eigentlich auch sehr, sehr weiblich sein kann.
Und die Freude zeigen, wie Spaß genau. Das macht, genau. Oder? In einem technischen genau. Beruf. Ja.
Und das sehr ist spannend. Übrigens auch der Grund, warum ich solche Podcasts wie heute mache oder überall an diesen Veranstaltungen immer wieder mal auftrete, weil ich glaube, das ist wirklich auch dieses Weibliche in dieser Branche sichtbar zu machen und diese Role Models etwas hervortreten zu lassen. Ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend.
Sehr, sehr wichtig. Ja, es gibt ja diesen berühmten Platz an der Hölle für Frauen, die anderen Frauen nicht unterstützen. Wie siehst du deine Rolle als Mentorin? Was machst du, um andere Frauen zu unterstützen im Unternehmen?
Ich habe persönlich schon ganz viele Mentorship-Programme begleitet oder sogar auch initiiert. ich finde auch, und das ist vielleicht noch ein zusätzlicher Aspekt, es gibt auch mir persönlich immer wieder etwas zurück. Es ist immer ein Reverse Mentoring, ob es jetzt so genannt ist oder nicht. Aber ich lerne selber auch immer sehr, sehr viel. Und ich glaube, gerade heutzutage ist es extrem wichtig, dass wir auch diesen Generationendialog pflegen. Und es ist ja auch immer eine Möglichkeit, mit anderen Generationen wieder zusammenzukommen und zu lernen, eigentlich, was diese jüngeren Frauen beschäftigt. Habe aber auch Mentorship-Programme auch mit Männern gemacht. Auch das ist wirklich sehr, sehr, sehr wertvoll.
Mhm. Also Win-Win für beide Seiten.
Genau, genau. Und was ich natürlich sonst auch mache, eben wirklich auch halt in diesen Situationen, diesen Mentorship-Positionen, sie wirklich auch anstoßen, ermutigen, eben zu springen, aus dieser Komfortzone rauszugehen und sich halt wirklich auch etwas zuzutrauen. Das ist... denke ich, sehr, sehr wichtig. Mhm. Und dann halt, was auch noch ein Punkt ist, ich glaube, was ich oft schon erlebt habe, dass wir sehr viel von diesen Initiativen sprechen, von dieser Flexibilität sprechen und habe dann aber auch erlebt, dass es, wenn es einen dann persönlich trifft, oder? Weil man dann wirklich viel mehr Arbeit hat, weil jemand anders halt diese Flexibilität braucht in einer gewissen Situation, dass es dann nicht mehr funktioniert. Und ich da versuche ich mich selber bei der Nase zu nehmen, dass ich wirklich in meinem engsten Umfeld mit meinen Mitarbeitern wirklich diese Flexibilität auch ermögliche und dort walk the talk mache, auch wenn es manchmal dann etwas unbequem ist. Mhm. Also meine HR-Managerin, die war jetzt gerade, hat sich eine wohlverdiente Auszeit nach 20 Jahren ABB genommen. Die war einen Monat wirklich weg und off von den Mails. Und das hat funktioniert. Das ist dann vielleicht nicht immer ganz so bequem, oder? Aber ich glaube, dort ist es in solchen Situationen ist es wirklich wichtig, dass wir auch walk the talk machen.
Walk the talk, ja. Ein sehr wichtiger Punkt. Jetzt, wie du weißt, hat Advance auch ein großes Mentoring-Programm. Das ist für uns so eine Quelle, um so ein bisschen zu erfahren, was die Mentees beschäftigt. Und was wir oft von ihnen hören, ist, dass, weil sie oft eben die einzige Frau im Raum sind, dass sie sich oft als Exotinnen fühlen. Sie sind nicht Teil des berühmten Boy-Clubs. Wie ist es bei dir? Wie gehst du damit um?
Es kommt zum Glück nicht mehr so oft vor, dass ich die einzige Frau im Raum bin. Aber wir sind sicher jetzt auch in meiner Branche nicht in der Überzahl. Ich bin aber persönlich jetzt wie anders sozialisiert worden. Ich war schon im Gymnasium, in der Klasse waren wir zwei Mädchen und irgendwie 15 Jungs und musste mich schon dort eigentlich ziemlich durchsetzen. Und das hat sich so ein bisschen wie ein roter Faden so ein bisschen durchgezogen. Bei der SBB anfangs, da hatte ich die Frauentoilette an diesen Kaderalessen immer für mich alleine. Es hat sich zum Glück auch dort sehr, sehr geändert. Und darum habe ich das Gefühl, ich bin wie anders sozialisiert und habe dort vielleicht etwas eine höhere Schmerzgrenze. Aber ich kann dieses Gefühl durchaus nachvollziehen. Und ich glaube, das ist eben auch das, was ja auch Studien beweisen, es braucht einfach mehr als nur eine Frau am Tisch, damit sich auch diese Kultur verändert und dass sich wirklich das am Schluss auch dieses Einbringen von verschiedenen Perspektiven, das, was wir eigentlich wollen mit der Diversität, dass wir dort durch Inklusion, durch eine Kultur, wo alle sich getrauen, auch ihre Meinungen auf den Tisch zu bringen und nicht nur am Tisch zu sitzen. Ich glaube, das hilft, wenn eben nicht nur jemand anders ist als alle anderen, sondern dort das insgesamt das Verhältnis etwas dreht.
Ja, ja, genau. Als einzige Frau im Raum, wie bleibt man authentisch?
Ich glaube, das ist das, was ich jetzt vorhin auch angesprochen habe, hängt sehr fest mit der Unternehmenskultur zusammen. Ob es wirklich so eine Speak-up-Kultur ist, wo man sich halt getraut, zu sein, wie man ist. Und das ist jetzt etwas, muss ich sagen, was mir vielleicht persönlich sehr liegt, dass ich auch wirklich immer bin, wie ich bin, auch etwas unabhängig von der Kultur. Es ist aber, wenn die Kultur so ist, dass es sehr eine inklusive Kultur ist, dann fällt es einem natürlich viel, viel einfacher. Und Ich habe mir aber in der Vergangenheit immer vorgenommen, zu sein, wie ich bin. Es hat mich aber doch auch in verschiedenen Situationen zum Teil sehr viel Energie gekostet. Und das ist das Schöne jetzt bei der ABB. Ich kann wirklich so sein, wie ich möchte oder wie ich bin. Und es kostet mich keine Energie, weil das wirklich eigentlich ein großes Selbstverständnis sind. Ich finde, wir sind mit dieser inklusiven Kultur sind wir eigentlich sehr, sehr weit.
Also inklusive Kultur, sehr, sehr wichtig. Was ich von den Mentees auch oft höre, ist, dass sie Mühe haben mit der Politik im Unternehmen, mit diesen politischen Spielchen. Wie gehst du damit um?
Ich muss sagen, jetzt, auch bei der ABB, habe ich sehr wenig von dem erlebt, was eigentlich sehr schön ist. Es ist sehr sachgetrieben jetzt in meinem Umfeld. Und ich würde es eben nicht als politische Spielchen bezeichnen, sondern mehr als Stakeholder-Management. Und ich glaube, das ist etwas, was einfach in einem so einem, gerade in einem großen Corporate-Umfeld zum Job gehört, dass man die verschiedenen Stakeholder intern, aber natürlich auch extern, dass man die berücksichtigt und einbindet und halt dort wirklich Stakeholder-Management macht, um am Schluss im Interesse von der Firma zum besten Resultat zu kommen. Und das ist etwas, was auch Freude machen kann, weil das ist eigentlich sehr strategisch. Das hat sehr viel mit Menschen zu tun, das hat sehr viel auch mit Psychologie zu tun. Und ich glaube, das ist etwas, was was ich natürlich auch schon oft gehört habe, auch von Mentees, dass sie das nicht gerne machen. Aber ich glaube, wenn man das anders versteht, dann ist das eigentlich ein Teil vom Job und dann kann das auch sehr viel Spaß machen, weil wenn man sieht, dass man, wenn man das richtig macht, auch sehr viel bewirken kann und auch sehr viel effizienter zu einer guten Lösung kommen kann, die im Interesse vom Unternehmen ist, dann denke ich, ist das eigentlich, macht das sehr viel Spaß. Ja.
Das kann ich bestätigen. Am Anfang meiner Karriere habe ich das auch als ein böses, dreckiges Spiel so betrachtet, was es eigentlich gar nicht ist. Das gehört, those are the rules of the game.
Und vielleicht noch eine Bemerkung hierzu. Ich glaube, das ist schon etwas, ich will ja nicht verallgemeinern, aber so, ich habe es schon in der Vergangenheit erlebt, dass das Männern schon manchmal etwas einfacher fällt und sie das eben auch, was du hast jetzt das Wort benutzt, halt etwas mehr als Spiel verstehen und dadurch dann eigentlich auch Freude daran haben. Ich hatte gerade gestern eine Situation, wo ich gemerkt habe, jetzt wird es so ein bisschen in einem großen Meeting etwas angespannter und irgendwie habe ich dann gemerkt, die diskutieren aneinander vorbei, haben aber eigentlich Freude dran, obwohl sie es irgendwie so halb wissen, dass sie aneinander vorbei, aber das war dann super und die fanden es alle cool und jeder konnte noch ein bisschen da sich groß machen, oder? Und dann habe ich das irgendwie zusammengefasst, sehr sachlich, und habe gesagt, ich glaube, ihr diskutiert es so und so. Und ich habe gemerkt, ich habe denen wie das Spielzeug weggenommen. Die fanden das gar nicht lustig. Alle große Augen und ja. Aber und ich glaube, eben das muss man solche Situationen muss man so ein bisschen dann wie einen Schritt zurück machen und etwas verstehen und dann das eben auch als professionelles Stakeholder-Management verstehen.
Genau. Und mit diesem Perspektivenwechsel, Stakeholder-Management, kann das Ganze auch Spaß machen. Genau. Wenn du heute einer jungen Frau gegenüberstehst, was gibst du ihr mit, damit ihre Karriere wortwörtlich durch die Decke geht?
Also kurz, seid mutig, traut euch etwas zu.
Herzlichen Dank, Nora, für dieses wunderbare Gespräch.
Danke, Alkistis.
Und euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch.
Das war der Advance Podcast mit Alkistis Petropaki. Weitere Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Alles weitere zu Advance gibt's online unter weadvance.ch, auf Instagram unter @weadvance.ch und auf LinkedIn.